In Eberbach hatten wir eine Predigtreihe über den Philipperbrief und die letzte Predigt, die ging ums Grüßen. Ja, da ging es darum, dass Paulus die Christen gegrüßt hat und wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht oder uns neu daran erinnert, wie wichtig es ist, die Brüder und Schwestern zu grüßen, die wir kennen. Und deshalb bringe ich ganz liebe Grüße mit aus Eberbach. Mich hat nochmal jemand angerufen letzte Woche und meinte, vergiss nicht die Brüder zu, nein, der hat gesagt, vergiss nicht deine Predigt, vergiss nicht die Brüder und Schwestern zu grüßen. Das machen wir regelmäßig und deshalb bringe ich auch Grüße aus Eberbach mit. Ganz herzlich seid gegrüßt auch von da. Wir beten auch für euch, dadurch, dass wir mit Fritz eng verbunden sind, grüßen wir natürlich auch und beten für euch immer wieder, für das, was in Speyer passiert. Da nehmen wir Anteil über den Fritz. Ich habe euch heute einen Predigttext mitgebracht aus der Bergpredigt, aus Matthäus 7. Und ich lese da die ersten 6 Verse und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir deinen Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, in dein Wort zu schauen, das in Frieden und Freiheit zu tun. Und wir bitten dich darum, dass wir unsere Herzen nicht verschließen, sondern dass wir offen sind für dein Reden, für dein Wort, für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Einige, vielleicht auch viele von euch kennen den Maler Peter Paul Rubens. Der hat einige Bilder gemalt. Und dieser Peter Paul Rubens, der hatte auch einen Vater. Der Vater hieß Jan. Und Jan Rubens saß wegen Ehebruchs im Gefängnis. Und im 16. Jahrhundert stand auf Ehebruch noch die Todesstrafe. Und Jan und seine Frau Maria hatten in dieser Zeit, wo Jan Rubens im Gefängnis saß, hatten sie auch Briefkontakt. Und ich möchte euch aus einem Antwortbrief seiner Frau Maria vorlesen. Da schreibt Maria, mein lieber und geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so viel großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe. Das hat den Richter so sehr beeindruckt, dass er gesagt hat, ich spreche diesen Jan frei. Wie kann ich jemanden richten, wie kann ich jemanden verurteilen, wenn derjenige, der Schaden erlitten hat, so vergebungsbereit ist? Und das ist das, worum es im Kern in unserem Predigttext heute geht. Es geht darum, wie können wir anderen vergeben, wie können wir nicht richten, wie können wir nicht verurteilen, wenn uns doch schon vergeben ist. Und ich habe euch eine Skizze mitgebracht, darum geht es im Kern, so dass ihr euch orientieren könnt. Wir nehmen dieses Beispiel, Jan, er hat gegen seine Frau Maria gesündigt. Sie nennt es zwar eine kleine Sünde, aber ich finde schon, dass das eine große Sünde ist, wenn man Ehebruch beging und auch laut Bibel steht da die Todesstrafe drauf. Dann das nächste. Maria vergibt ihrem Jan. Warum? Sie sagt es selber, weil Gott mir vergeben hat. Also Maria sagt, dass Gott hat mir vergeben, deshalb vergebe ich dir auch. Und Maria macht was? Sie nimmt in diese Beziehung, in diese eheliche Beziehung, nimmt Gott mit hinein und sagt, guck mal, wenn ich gucke, wie Gott mir vergeben hat, wie Gott dir vergibt, so möchte ich dir auch vergeben. Und dieses Beziehungsdreieck, so habe ich es mal genannt, dies wird uns auch während der Predigt immer wieder begleiten und wir werden uns zunächst mit der Beziehung zwischen Gott und uns beschäftigen. Das ist mein erster Punkt. Bevor ich zum ersten Punkt komme, möchte ich noch sagen, dass es ganz normal ist, dass wir aneinander schuldig werden. Dass Sünde zwischen zwei Menschen besteht. Ich habe das gerade auch mit dem Balken und dem Splitter, habe ich das mal so formuliert, da wo gehobelt werden, da fallen auch Späne. Und da wo Späne sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass man einen Splitter abbekommt. Und so ist es ganz natürlich, wo zwei Menschen zusammenwohnen, dass es da ohne Sünde nicht abgeht. Wenn ihr als Gemeinde miteinander lebt, da geht es in einer solchen Gemeinde nicht ohne Sünde. Da geht es nicht ohne das gegenseitige Verletzen. Es ist ganz normal. Es ist zwar nicht der Idealzustand, aber es ist ganz normal. In jeder guten Ehe, in jeder guten Familie, überall, wo man hinkommt, gibt es Momente, wo man sich aneinander schuldig macht. Und das ist erstmal ganz wichtig zu begreifen, dass es keine Gemeinde gibt, dass es keine Gesellschaft gibt, dass es keine Gruppe gibt, wo es Sünde nicht gibt, wo man sich nicht aneinander schuldig macht, wo man nicht Fehler begeht. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir immer wieder auf die Vergebung der anderen und auf die Vergebung Gottes angewiesen sind. Zum ersten Punkt, das Richten. Ich lese uns nochmal den ersten Vers vor, da steht, richtet nicht mit der Begründung, damit ihr nicht gerichtet wird. Und in Vers 2 wird das nochmal wiederholt, da steht, werdet ihr gerichtet werden. Also mit dem gleichen Maß, wo ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Welches Gericht ist damit gemeint? Letztendlich ist das Gericht Gottes damit gemeint. Irgendwann, so steht es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, stehen wir einmal vor unserem Richter. Wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, dann kommt Jesus nicht, oder so sagt es das apostolische Glaubensbekenntnis, kommt Gott als Richter. Und dann wird er jeden richten in dieser Welt. Und von diesem Richten ist hier die Rede. Und was Jesus hier in der Bergpredigt macht, er weitet den Blick auf Jesus Christus, auf Gott selbst. Er sagt, du und ich, wir leben nicht zusammen, ohne dass Gott dabei ist. Auch wir leben jeden Tag in der Gegenwart Gottes. Wir hören das immer so gerne, wir können nirgendwo sein, am äußersten Meer können wir sein und Gott ist auch da. Ja? Da, egal wo du hingehst, Gottes Hand ist nicht zu kurz, als dass er dich dort nicht erreichen wird. Das hören wir gerne, wenn wir Trost brauchen. Das hören wir gerne, wenn wir Unterstützung brauchen. Aber Gottes Arm, Gottes Gegenwart ist auch da, wo wir zusammenleben. Da, wo wir in unseren vier Wänden zusammenleben, wo vielleicht keiner sonst Einblick hat. Auch da hat Gott Einblick hinein. Und Gott ist dort auch in unseren engsten Beziehungen. Und deshalb ist Gott auch daran interessiert, wie wir miteinander umgehen, in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, in den Vereinen, da wo wir sind. Und wenn wir aneinander schuldig werden, so sagt es die Bibel an verschiedenen Stellen, aber auch hier in der Bergpredigt, dann hat das auch etwas mit Gott zu tun. Weil jede Sünde, die wir begehen, jeden Fehler, den wir begehen, ist zuallererst eine Sünde gegen Gott. Warum? Weil wir dem Wort Gottes ungehorsam geworden sind. Wenn wir unseren Nächsten belügen, dann hat das erstmal was mit Gott zu tun, weil Gott gesagt hat, ihr sollt nicht lügen. Nochmal zurück zu dem Eingangsbeispiel von Jan und Maria. Gott hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das möchte ich von euch. Und wenn Jan dann die Ehe bricht, dann ist das erstmal ein Verstoß gegen das Wort Gottes. Und wir lesen das immer wieder, wir lesen das auch in der Bibel, wir lesen das bei Josef im Alten Testament. Da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr habt gegen Gott euch versündigt, weil ihr mich in die Grube geworfen habt, weil ihr mich umbringen wolltet. Und wir sehen das an verschiedenen Stellen, dass die Bibel davon spricht, dass Menschen, die einen Fehler begangen haben, sich bei Gott entschuldigen für das, was sie getan haben, für ihre Sünde, die sie begangen haben. Und jetzt bei dieser Bibelstelle Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, heißt es mit anderen Worten, mach dir bewusst, dass Gott über dir steht, dass Gott in deinen Beziehungen auch ein Teil dieser Beziehungen ist. Ich finde das so interessant, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Traditionen und mit Bräuchen in anderen Religionen auch beschäftigt. Ich habe euch was mitgebracht aus dem Judentum. Eine Kippa, die haben die Männer immer auf dem Kopf. Wisst ihr, warum Juden diese Kippa tragen? Genau, die Männer machen sich bewusst, es gibt jemanden, es gibt eine Instanz, es gibt Gott, der über mir steht. Ich bin nicht die letzte und die höchste und die richtende letzte Instanz. Es gibt jemanden, der über mir steht. Und deshalb erinnern sich die Männer jeden Tag daran, wenn sie diese Kippa aufsetzen, sie erinnern sich daran, es gibt einen Gott, der über mir steht. Und Gott ist auch der Richter, er wird richten. Warum lasst ihr euch übervorteilen, sagt die Bibel, wenn es doch Gott gibt, der richtet? Und deshalb ist dieses richtet nicht, damit ihr gerichtet werdet, ist ein erstes Augenmerk dafür, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen, dass es Gott gibt, der alles richtet. Wenn dich jemand verletzt hat, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, dann darfst du wissen, dass Gott das sieht, dass Gott das registriert und dass Gott diese Person oder diese Personengruppe zur Rechenschaft ziehen wird. Vielleicht nicht direkt, aber Gott wird das zur Rechenschaft ziehen. Was passiert, wenn Gott dich und mich richten wird? Was passiert, wenn Gott nach Recht und Gesetz richten würde? Was würde mit dir passieren? Was würde mit mir passieren? Ich habe das mal gemacht in der Vorbereitung und habe mal geguckt, wenn die Bibel das Richterbuch ist, wenn die Bibel das Gesetz ist und ich nehme die Bibel als Grundlage für meinen Urteilsspruch, was hätte ich verdient? Ich hätte ein Todesurteil verdient. Ihr lest das in der Bergpredigt, nicht wenn du deinen Bruder tötest, hast du ihn umgebracht, sondern wenn du schon zu ihm sagst, du Dummkopf. Du hast nicht mit die Ehe gebrochen, nur wenn du mit einer anderen Person ins Bett gehst, sondern wann? Wenn du sie nur anguckst und sie begehrst. Wer kann sich da noch freisprechen? Wer kann da sagen, ich habe das Urteil Gottes, das Todesurteil Gottes nicht verdient? Die Bibel gibt eine ganz klare Antwort. In Römer 3, Vers 10 steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Du und ich, wir haben ein Todesurteil verdient. Und in Römer 6, Vers 23 steht das dann, der Sünde sollt, also die Belohnung für die Sünde, ist der Tod. Du und ich, wir haben den Tod verdient. Nicht, weil wir das vielleicht so sehen oder weil wir das gerne so möchten, sondern weil Gott die oberste richtende Instanz ist. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und hast dir gedacht, oh, ich gehe in den Gottesdienst, um ermutigt zu werden. Was gibt mir denn noch Hoffnung, wenn ich vor diesem Richter nicht bestehen könnte? Ganz einfach, weil Gott nicht nur Richter ist, sondern auch der Vater von seinen Kindern. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du wissen, dass Gott nicht nur dein Richter, sondern auch dein Vater ist. Und meine Kinder können ein Lied davon singen. Könnt sie vielleicht auch hinterher fragen, dass ich manchmal Dinge bestrafen muss, die sie getan haben. Und trotzdem wissen sie, dass ich sie immer lieben werde. Und das ist so wichtig, dass wir das unseren Kindern beibringen. Dass wir Dinge einfach nicht gutheißen können. Dass wir manche Dinge auch beurteilen und bestrafen müssen, in welcher Form auch immer. Aber dass sie wissen, egal was mein Papa und was meine Mama machen, Sie haben mich lieb und wollen nur das Beste. Das ist das Erste, was wir unseren Kindern beigebracht haben, wenn wir sie bestrafen mussten. Papa und Mama wollen nur das Beste für euch. Und das ist genauso, was sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn ihr das Alte Testament lest, wenn ihr lest, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist, dann werdet ihr merken, manchmal musste Gott auch ganz hart zu seinem Volk sein. Und trotzdem liebt er sein Volk. Liebt er die Menschen. Gott liebt seine Kinder. Und weil Gott seine Kinder liebt, hat er seinen Sohn gegeben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Wir leben ja in der Nähe von Heidelberg und da gibt es den Heidelberger Katechismus. Das sind so Lehrfragen, immer aufgebaut in Frage und Antwort. Und die erste Frage im Heidelberger Katechismus lautet: Was ist der einzige Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und wenn du sagen kannst, dass du Gott gehörst, dass du ein Kind Gottes bist, brauchst du den Richter Gottes oder den Richter Gott nicht zu fürchten. Warum? Weil er vielleicht Grund hätte, dir das Todesurteil auszusprechen. Aber er ist gnädig, er ist barmherzig und er liebt dich. Und deshalb wirst du nicht im Gericht verurteilt. Luther, er hat das in einem Gedicht oder in einer Formulierung so formuliert. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Jesu Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Jesus zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Ein ganz bekanntes Zitat, aber ich denke, das bringt das zum Ausdruck. Luther hat erkannt, wie schlecht er ist. Und wenn er in sein eigenes Herz guckt, wenn er in seinen eigenen Kopf und auf seine eigenen Taten guckt, dann wird er merken, ich komme nicht in den Himmel, die Tür ist mir zugeschlagen. Aber weil er sich an Jesus Christus hängt, weil er so anhänglich ist und eine feste Einheit mit Jesus bildet, deshalb kommt er in den Himmel. Und Jesus wird sagen, komm, nimm ihn mit. Er hängt zwar nicht an deinem Gesetz, aber er hängt an mir und deshalb lass ihn mit hinein. Er gehört zu mir, er ist ein Teil von mir. Und deshalb dürfen wir wissen, dass wir keine Angst vor diesem Richter haben brauchen, obwohl wir es verdient haben. Und das ist Gnade. Das ist die Gnade Gottes in und über unserem Leben. Das Zweite habe ich mit Hinrichten genannt. Das ist das, was hier gemeint ist. In der Bibel gibt es an anderer Stelle, gibt es da Bibelstellen, wo schon gesagt wird, dass wir richten sollen, dass wir Böses auch benennen dürfen. Wir müssen das Unrecht nicht verschweigen oder unter den Teppich kehren. Genauso wie wir in den Gemeinden das, was schief läuft, was nicht gut läuft, das dürfen wir ansprechen. Aber wir dürfen eine Person, die wir richten sollen, dürfen wir nicht verurteilen bzw. hinrichten. Ich war letzte Woche auf einem Geburtstag und dann habe ich mit einem älteren Mann gesprochen und er hat so ein bisschen erzählt, was er in seiner Jugend alles angestellt haben, wie sie Bandenkriege geführt haben, wo sich das Oberdorf mit dem Unterdorf wirklich heftige Schlägereien geliefert haben im Wald. Sie haben sich da getroffen, haben dann auch gesagt, die haben gegenseitig Hunde aufeinander gehetzt. Also war schon richtig heftig. Und dann könnte man ja sagen, was hat sich geändert zu dem, was heute passiert? Und er hat gesagt, es gab damals ungeschriebene Gesetze. Wenn jemand am Boden lag, dann hat man nicht noch draufgetreten. Heute lesen wir das ja häufig in der Presse oder sehen auch Videos im Internet, die da kursieren, dass wenn dann irgendwelche Opfer auf dem Boden liegen, dass man dann noch drauf tritt. Dass man diese Grenze nicht mehr kennt, wann Schluss ist. Und genau das meint Matthäus oder Jesus in der Bergpredigt. Es gibt beim Richten Grenzen, die wir nicht überschreiten sollen. Und wenn wir jemanden richten, dann dürfen wir nicht so drauftreten, dass er am Boden liegt und wenn er am Boden liegt, dann noch weiter drauftreten. In der Gemeinde sollen wir, und nicht nur in der Gemeinde, auch in der Familie, sollen wir Fehlverhalten ansprechen. Da, wo Fehler passieren, sollen sie angesprochen werden. Aber wir sollen das nicht mit dem Hintergrund und mit dem Motiv, dass wir diese Person vernichten. Früher gab es da auch immer wieder den Pranger, wo man öffentlich was angeprangert hat. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen Dinge nicht öffentlich lächerlich machen. Wir sollen es nicht, dass der andere sein Gesicht verliert. Sondern wenn wir richten, dann immer mit dem Ziel, dass wir den anderen wieder zurückholen in die Gemeinschaft. Dass wir dem anderen sagen, ja, das, was du gemacht hast, ist schlimm. Aber wir geben dir die Möglichkeit, wieder zurück in die Gemeinschaft zu kommen. In die Gemeinschaft der Gemeinde, in die Gemeinschaft der Familie, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist das, was wir in Eberbach gerade auch als Gemeinde erleben. Wir haben einen jungen Mann, der ist aus der Ehe ausgebrochen, hat ein halbes Jahr mit einer anderen Partnerin zusammengelebt. Und jetzt hat er gemerkt, es war ein Fehler. Er ist den falschen Weg gegangen. Und jetzt ist er gerade zu seiner Frau zurückgekommen. Und wir erleben das, wie wir als Gemeinde damit ringen müssen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir sagen, das, was du getan hast, das war der völlig falsche Weg. Aber wir wollen dich zurück in die Gemeinde haben. Und ich bin dankbar dafür, dass dieser Mann jetzt schon seit 2 Monaten wieder zurückgekommen ist in den Gottesdienst. Und er hat sein Gesicht nicht verloren, obwohl dieser ganze Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Obwohl noch ein langer Weg uns bevorsteht als Gemeinde und auch in dieser Ehe. Wir haben es bisher geschafft, dass dieser Mensch, dieser Mann gemerkt hat, wir haben ihn lieb, trotzdem, was er alles getan hat, was er an Schaden angerichtet hat in seiner Familie oder auch in der Gemeinde. Und das ist das, was Jesus meint. Wir sollen richten, wir sollen Unrecht beim Namen nennen, in diesem Fall Ehebruch beim Namen nennen. Aber wir sollen nicht so verurteilen, diese Person nicht hinrichten, dass er gar nicht mehr in diese Beziehung zurückkommt. Ich habe noch ein zweites Beispiel aus der Seelsorge. Da kommen Herr und Frau L. kommen in die Eheberatung. Sie saß herausfordernd auf dem Stuhl, mit den Armen verschränkt und hatte nur noch verachtende Blicke für ihren Mann übrig. Und am Anfang des Gespräches holt Frau L. ein computerbeschriebenes Manuskript heraus, ungefähr 3 Zentimeter dick. Und Frau L. sagt, hier ist eine lückenlose Auflistung aller Kränkungen, Verletzungen und Fehler meines Mannes aus den letzten 10 Jahren Ehe. Und gibt das dem Eheberater. Und der Eheberater sagt dann, diese Liste führt nicht nur alle Kränkungen auf, sondern zeigt mir auch ihre Fehler auf. Sie haben sich der Sünde der mangelnden Vergebungsbereitschaft schuldig gemacht. Und damit ist jede einzelne Sünde, die diese Frau aufgeführt hat, ist zu einem Anklagekatalog gegen die Frau geworden. Warum? Weil die Frau nicht in der Lage war, die kleinsten Kleinigkeiten zu vergeben. Wir lesen das in der Bibel. Liebe deckt manche Fehler, manche Sünden zu. Und diese Frau hat mit diesem Manuskript, mit dieser Liste einfach nur gezeigt, dass sie nicht in der Lage war, ihren Mann zu lieben. Und damit widerspricht sie dem höchsten Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gebot oder das ganze Gesetz und die Propheten. An anderer Stelle heißt es, daran hängt das ganze Gesetz. Und diese Frau hat sich schuldig gemacht, weil sie nicht in der Lage gewesen ist, ihren Mann zu lieben, so wie die Bibel es möchte. Ich muss ein bisschen springen, damit ich mit der Zeitrichtung hinkomme. Aber die Frage ist, was mit diesem Richten gemeint ist. Richten meint, dass wir nicht darauf pochen sollen. Pochen wir immer wieder darauf, auf die Fehler anderer? Kennt ihr das? Dass wir immer und immer wieder auf die Fehler anderer drauf rumhacken, immer wieder das zur Sprache bringen, dass wir nicht in der Lage sind, zu vergeben oder Vergebungsbereitschaft signalisieren, wenn wir immer wieder die Finger in die Wunden von anderen legen. Und das ist damit gemeint, dass wir nicht richten sollen. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt hatte ich ein Aha-Erlebnis. Es hat mit einem Wort zu tun. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr lest Texte immer und immer wieder und diese Worte oder die einzelnen Verse sagen euch nichts. Und irgendwann habt ihr so ein Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis kam, als ich diesen Text immer und immer wieder gelesen habe, in Vers 5. Da sagt Jesus zu denen, die die Bergpredigt hören, du Heuchler. Das ist nochmal der Pranger gewesen. Du Heuchler. Wisst ihr, wie Jesus oder wen Jesus noch mit Heuchler betitelt hat? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr Heuchler. Immer wieder, ihr seid so Heuchler. Und da steht was dann in Matthäus 23. In Matthäus 23 steht, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Das ist genau das, was wir machen, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben. Wir schließen ihnen sozusagen den Himmel zu. Kennt ihr das? Wenn ihr anderen Menschen nicht vergebt und sagt, guck mal, das ist eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, das verzeih ich dir nie. Es gibt Menschen, die habe ich kennengelernt, die haben immer wieder gehört von ihren Eltern oder von anderen Menschen, das verzeih ich dir nie. Und irgendwann haben sich die Menschen gefragt, wenn der mir nicht vergeben kann, kann mir Gott dann überhaupt vergeben? Natürlich, biblisch heißt die Antwort, ja, Gott vergibt dir das. Gott wird vieles, alles vergeben, bis auf diese eine Sünde. Aber er wird viel vergeben. Und trotzdem, wenn man das immer wieder gehört hat, das ist eine Sünde, die ich dir nicht verzeihe, dann irgendwann stellt man sich in seinem Kopf darauf ein und denkt, wird mir Gott vergeben? Und damit schließen wir den Menschen den Himmel zu. Oder auch wenn wir als Christen auf andere Christen so runterblicken und sagen, das ist eine Sünde, die geächtet wird, die so schlimm ist. Ob du da noch in den Himmel kommst, mit dieser Sünde, die du getan hast, mit dem Ehebruch, den du begangen hast, mit anderen Dingen, die du getan hast. Und so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten auch Recht hatten, sie hatten ja Recht, auf Ehebruch stand die Todesstrafe. Aber das bedeutet nicht, dass Gott sie nicht vergibt. Und vielleicht belastet dich eine Sünde aus deiner Vergangenheit, aus deinem Leben, belastet dich so stark, dass du diese Frage stellst, vergib mir Gott das? In einer Gemeinde, wo ich mal war, da hatten die im Seniorenkreis hatten die ein Lieblingslied. Das Lieblingslied, was ich irgendwann abstoßend gefunden habe, war das Lied Nimmst du mich noch einmal an. Und die Senioren haben immer wieder gesungen, nimmst du mich noch einmal an und haben diese Frage immer wieder gestellt, wo ich irgendwann gesagt habe, ja, warum singt ihr das? Ihr könnt gewiss sein, dass Gott euch das vergibt, was ihr getan habt. Nimmst du mich noch einmal an? Ja, Gott nimmt dich an. Auch wenn andere Menschen dich nicht mehr annehmen. Auch wenn andere Menschen dich nicht mehr so anschauen und dir nicht vergeben. Ja, Gott nimmt dich an, weil er dich nicht verurteilt. Ich möchte noch ein letztes Beispiel zu diesem Hinrichten, zu diesem, ich war bei den Pharisäern. Genau, was hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten? Das Herz der Pharisäer, das steht auch in der Bergpredigt, Kapitel 5. Das steht in Vers 20, Denn ich sage euch, das sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist das, was er gesagt hat. Und was meint Jesus damit? Er meint diese Gerechtigkeit, die die Pharisäer haben, die nicht gut ist. Und das ist die Selbstgerechtigkeit. Dass sie denken, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir müssen nur uns ganz 100% ans Gesetz halten und dann werden wir durch unser Tun, durch unser Handeln, werden wir selbst in den Himmel kommen. Und das ist diese Selbstgerechtigkeit und ich glaube auch, dass Fritz deshalb dieses Thema gewählt hat, die Sünde Nummer 1. Wie viele Menschen denken durch ihre guten Taten, durch das, was sie leisten, was sie tun, in den Himmel zu kommen? Und damit sind sie nicht besser als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil sie denken, wenn ich nur das sagt die Bibel, wenn ich nur den zehnten Teil der Minze und der Kräuter gebe, dann komme ich in den Himmel, dann halte ich das Gesetz. Stellt euch mal vor, ihr müsst den zehnten geben und dann geht ihr in euren Garten, macht dann Schnittlauch ab und dann nehmt ihr ein Metermaß und dann sagt ihr, okay, jetzt 10 cm lang, ich hacke jetzt 1 cm ab, das gebe ich an Gott und die anderen 9 cm sind von mir. Das ist das, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten gelebt haben, um das ganze Gesetz zu halten. Aber damit haben sie gesagt, dass sie sehr selbstgerecht sind, dass sie keine Fehler machen. Und jetzt komme ich auf was zu sprechen, was es leider sehr häufig gibt, auch in Gemeinden, auch unter Christen, ist der Perfektionismus. Kennt ihr das? Perfektionist zu sein, nur keine Fehler machen? Mein Vater, er war oder er lebt ja noch, ist immer noch ein Perfektionist. Ich kann mich gut an eine Sache erinnern, an eine Sache aus meiner Kindheit. Wir als Kinder, wir waren 3 Geschwister, wir haben sonntags immer die Aufgabe gekriegt, den Tisch zu decken. Und das ging immer reihum. Wir hatten da so einen Plan. Und als ich dran war, habe ich gedacht, oh, ich mache da mal meiner Familie eine richtig große Freude. Ich decke nicht nur einfach den Tisch, sondern ich stelle auch Servietten auf. Dann habe ich, das ist jetzt nur ein Bild, das sah bei uns nicht so schön aus, auch bei mir früher nicht, aber ich habe so die Servietten aufgestellt. Ich habe da so gefaltet und dann so als Dreieck aufgestellt. Und dann habe ich gedacht, ach ja, machst du es auch mal ein bisschen schöner, nimmst nicht die normalen Gläser, sondern nimmst solche Weingläser. Also habe ich jedem an seinen Tisch, an seinen Platz auf dem Tisch, habe ich jedem so ein Weinglas gestellt. So viel zum Hintergrund. Jetzt kommt es. Mein Vater und wir setzen uns alle um den Tisch. Und was passiert? Mit dem Ärmel seines Sackos kommt mein Vater an die Serviette. Die Serviette droht zu kippen. Was versucht mein Vater? Er versucht, die Serviette zu fangen, damit sie nicht umkippt. Fast daneben kippt das Glas um, da wo schon Wein drin war, und vergießt alles über den Tisch. Ja, so weit, so gut, kann man alles retten. Und jetzt kommt es. Die erste Aussage meines Vaters war zu mir, was stellst du auch Servietten auf den Tisch? Wer war dafür verantwortlich? Wer war schuld, dass das Weinglas umgekippt wurde? Ich. Warum? Weil ich die Servietten hingestellt habe. Richtet nicht die anderen. Das ist das, was ich gemerkt habe, dieser Perfektionismus, selbstgerecht. Ich mache nie einen Fehler. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann versuche ich das noch auf jemand anders abzuwälzen. Das ist die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wie oft merke ich das bei mir, dass ich versuche, meine Fehler auf andere abzuwälzen. Und das ist die Sünde Nummer 1. Dass wir versuchen, mit einer weißen Weste aus Situationen herauszukommen, wo wir mal richtig daneben gegriffen haben, wo wir einen Fehltritt erlitten haben. Und das ist das, wo wir anfangen sollten, umzudenken. Dass wir erkennen sollten, ja, auch ich mache Fehler. Auch ich bin derjenige, der nicht fehlerfrei ist. Und wir stellen uns sehr häufig als diejenigen hin, die perfekt sind. Das Letzte, die aufrichten. Das ist das, was wir sollen. Wir sollen nicht richten, sondern wir sollen aufrichten. Jesus zeigt dann hinterher den Lösungsansatz vor. Ich möchte das in 2 Schritten tun. Das erste ist Gebet. Ja, das ist das. Ich lese nochmal den Vers 5. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach zieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wenn wir die ganze Bergpredigt jetzt als Grundlage nehmen, ihr habt ja den ersten Teil schon gehabt, da ist es ja so, dass das Wichtigste, die Kernbotschaft oder der Kerngedanke, wenn man sich die Gliederung der Bergpredigt anguckt, im Zentrum steht das Vaterunser, das Gebet. Und das ist der erste Schritt, den zwar Jesus nicht in dem Predigttext sagt, sondern immer wieder sagt, betet. Wir lesen das im Vaterunser, eine Bitte heißt da, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Dreieck wieder. Gott, vergib du uns unsere Schuld und dann vergeben wir dem anderen. Und das ist zuerst mal ein Gebet, eine Bitte an Gott, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Und wenn dir jemand wehgetan hat, wenn dich jemand verletzt hat, wenn du in der Position bist, dass du richten könntest, dann ist der erste Schritt, bete. Bete, bring diese Situation vor Gott. Und du wirst merken, je länger du betest, desto mehr wird Gott dir die Augen öffnen für deinen zweiten Schritt. Und der zweite Schritt heißt nämlich, dass du dich selbst erkennst, dass du deine Situation erkennst. Der zweite Schritt wäre dann Reflexion deines eigenen Lebens. Wenn du betest und vor Gott stehst, dann wirst du merken, wo du selbst deine blinden Flecken hast, wo du selbst in deinem Augen Balken hast. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir beten, nicht nur die Situation in den anderen vor Augen haben, sondern erstmal fragen, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Wie viel Liebe, wie viel Gnade, wie viel Barmherzigkeit hat Gott mir in meinem Leben erwiesen? Und wenn du dich selbst reflektierst, so wie wir es in Punkt 2 getan haben, oder in Punkt 1, dann wirst du merken, du hast selbst das Urteil verdient. Und wenn du merkst, ich stehe ja gar nicht höher, auf einer höheren Stufe wie mein Mitbruder, wie meine Mitschwester, dann wirst du merken, warte mal, ich stehe ja mit der Person auf gleicher Stufe. Wenn ich mich mit meinem Bruder und meiner Schwester vergleiche in der Gegenwart Gottes, dann habe ich jetzt vielleicht nicht die Ehe gebrochen, indem ich ein halbes Jahr im Ehebruch gelebt habe, aber manchmal sind meine Augen auch länger an einer Frau oder an einem Mann hängen geblieben, als das eigentlich gesund wäre. Und dann müssen wir erkennen, okay, wir beide, der mir wehgetan hat und der, dem ich vielleicht wehgetan habe, wir sind auf einer Stufe. Und das ist auch das, was Maria ihrem Mann Jan gegenüber erkannt hat. Wie sollte ich dir diese kleine Sünde nicht vergeben, gemessen an dem, wie viel Gott mir täglich vergibt? Und das ist diese Selbstreflexion, die wir vor Gott tun. Und das führt dahin, dass wir zum nächsten Schritt kommen, nämlich den Nächsten zu lieben. Es fällt einem wesentlich schwerer, oder ich würde sogar sagen, wenn wir richtig lieben, ist es unmöglich, den anderen zu verurteilen. Warum? Menschen, die ich liebe, denen vergebe ich. Menschen, die ich liebe, die liegen mir am Herzen. Um die ringe ich, um die kämpfe ich. Denen versuche ich wirklich alles zu ermöglichen, dass es ihnen nicht schlecht geht. Und wenn ihr anfangt, die zu lieben, die euch wehgetan haben, dann werdet ihr merken, wie sich das verändert. Ich weiß, es ist nicht immer möglich. Und manchmal ist es auch gut, zuerst darauf zu gucken, auf seine eigenen Verletzungen und das erstmal diese Wunden zu heilen. Bei vielen Dingen ist es wirklich auch gut, sich erstmal selbst zu reflektieren. Das wäre aber der zweite Punkt. Sich selbst zu reflektieren, meine ich auch damit, dass die Wunden, die selbst in einen hineingeschlagen wurden, auch wirklich erstmal zu heilen. Aber hier ist ja die andere Perspektive beschrieben. Wie gehe ich mit dem Selbstrichten um, wenn ich andere richte? Und da ist es so, bevor ich andere richte, fange ich an, mich selbst zu reflektieren. Und bevor ich den richte, fange ich an, ihn zu lieben und zu fragen, wie würde Gott mit ihm umgehen? Und das ist der letzte Punkt, so wie es in Galater Kapitel 6, Vers 1 steht. Da sagt Paulus das mit anderen Worten. Er sagt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung, also wenn er gesündigt hat, ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Da greift Paulus das aus der Bergpredigt aus. Wenn du dem anderen zurecht hilfst, vergiss dich selbst nicht. Sieh den Splitter auch in deinem eigenen Auge. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir anderen zurechthelfen, auch wenn wir manche mal ermahnen müssen, wenn wir auch manchmal Leute ausschließen müssen aus unserer Gemeinschaft, aus der Gemeinde oder aus anderen Vereinen oder anderen Gruppierungen, dass wir nicht vergessen, dass wir selbst einen Splitter haben, einen Balken im Auge haben. Und dann können wir uns um den Splitter des anderen kümmern. Und das ist das, was die Bibel immer wieder sagt. Stellt euch das mal bildlich vor, ihr hättet wirklich ein Brett vorm Kopf, ja, ein Balken in euren Augen. Wie wollten ihr dann den Splitter überhaupt erst sehen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder selbst reflektieren. Und auch wenn es Spannung gibt in der Ehe, was sollte da unsere erste Frage sein? Nicht, was hat meine Frau, was hat mein Mann getan, sondern was habe ich zu diesem Konflikt beigetragen? Und das hilft enorm, wenn man einfach mal fragt, was ist mein Anteil an der ganzen Sache? Was habe ich eigentlich dazu gebracht, dass mein Partner so aufgebracht ist, dass er sich mir gegenüber so verhält? Und oft werdet ihr merken, da liegt der Schlüssel für das Verhalten des anderen. Und deshalb seid nicht selbstgerecht, sondern reflektiert euch selbst, betet, und dann fangt an, den Nächsten zu lieben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort heute immer noch so aktuell ist. Herr, und wir haben viele Dinge, die in unserem Kopf sind, die in unserem Herzen sind, Situationen, wo wir merken, wo andere uns Unrecht getan haben, wo wir von oben herab mit dem Finger auf andere zeigen, wo wir sie schlecht machen vor anderen, wo wir auf unser Recht pochen. Herr, aber das zeigt, dass wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, den anderen zu lieben, den anderen mit deinen Augen zu sehen. Himmlischer Vater, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns neu deine Liebe schenkst. Gieße aus deine Liebe in unsere Herzen, deine Gnade und deine Erbarmen in unsere Herzen, dass wir Menschen auch lieben können, dass wir ihnen vergeben können. Herr, und du siehst unsere Selbstgerechtigkeit. Du siehst unseren Perfektionismus, den wir immer wieder anstreben. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir erkennen, dass wir Fehler haben, dass wir schuldig sind vor dir und dass wir uns schuldig machen auch vor anderen Menschen. Herr, schenke du diese Gnade, dass wir erkennen, dass wir noch nicht im Himmel sind und dass wir fehlerhafte Menschen sind. Amen.